Ja, herzlichen Dank für das wunderbare Willkommen. Ich bin gern bei euch und hatte eine sehr gute Fahrt. Einmal war ich ja schon mal hier und das im Ruhestand auf Abruf stimmt in gewisser Weise. Ursprünglich habe ich mir ja vorgestellt, irgendwie als Rentner macht man Folgendes. Man schlägt morgens die Augen auf und sagt Feierabend. Aber so ist es dann doch nicht gekommen. Man hat doch eine ganze Menge Dinge dann und Aufgaben. Und das ist wunderbar, dass man die hat und wahrnimmt und dass Gott, und darauf komme ich nochmal zurück, ja, nicht nur mich, sondern uns alle gebrauchen kann, in seine Hände nimmt, egal wie unser sozialer Status nun im Moment ist. Ja, stell dir vor, dass Menschen endlich Brüder sind, ein Lied von Hartmut Engler, dem Leadsinger der Gruppe Pur. Er wird oder wurde gemanagt damals von Dieter Falk, einem überzeugten Christen aus Düsseldorf. Aber er ist selbst kein Christ, aber man merkt ihm, aber auch den Menschen, die da mitsingen, an, dass uns als Menschen allesamt doch etwas verbindet, nämlich die Sehnsucht. Die Sehnsucht danach, dass Menschen endlich Brüder sind. Und dann sagt er, spürst du das, dass wir damit nicht alleine sind? Nein, tatsächlich, wir sind damit nicht allein. Listig ist die Lüge und die Macht schläft mit dem Geld, doch der Traum von viel mehr Liebe schreit schon lauter in der Welt und so weiter. Stell dir vor, eine faire Chance für jedes Kind, spürst du, dass wir damit nicht alleine sind. Und dann irgendwann sagt er, stell dir vor, der Traum von viel mehr Liebe in dieser Welt, es könnte so sein, dass es so ist wie zwischen uns Zweien. Und da spielt er auf seine Frau an, sie hatten damals ein gutes Verhältnis, aber Hartmut Engler ist geschieden. Das heißt, das, was er hier singt, hatte damals Bestand, ist aber zerbrochen. Ich will das nicht verurteilen, aber das hat mir zu denken gegeben, insofern, dass unser menschliches Leben ja nicht so perfekt ist. Nicht so, wie wir es vorstellen. Und wenn wir denken, dieses Leben könnten wir so völlig im Griff haben und im Griff behalten, dann irren wir uns. Dann wird da nichts draus. Es bleibt die Hoffnung. Es bleibt die Sehnsucht. Aber ist Hoffnung, sind Hoffnung und Sehnsucht nur vorbehalten für einige wenige Glücksmomente? Werden sie nur dann zur Wahrheit? Manchen kommt es so vor, als wäre das das große Lotterielos, das aber nie gezogen wird. Und doch, in dir und mir steckt diese Hoffnung. Aber auch die bittere Erkenntnis, es ist sehr zerbrechlich und ich schaffe das nicht. Was gibt es nicht alles für Sehnsüchte? Dass Eltern sich mit ihren Kindern verstehen und natürlich umgekehrt, die Kinder endlich mal ihre Eltern. Dass Ehepartner nicht auseinanderdriften, endlich einmal miteinander reden können, eine erfüllte Ehe leben. Dass du Freunde hast, denen du echt vertrauen kannst und sie dein Vertrauen nicht missbrauchen, sondern gerade dann bei dir sind, wenn es darauf ankommt, mit dir durch dick und dünn gehen, wie man so sagt. Dass du deine geheimen Süchte endlich los wirst, dass du wirklich suchst, was du findest und dass es dich glücklich macht. Dass die Verletzungen aus deiner Kindheit und viele andere, die noch dazugekommen sind, dass sie dich endlich in Ruhe lassen und dass du heil wirst, ganz wirst an deiner Seele. Nun sagen wir Christen, und ich glaube selbst fest daran, dass wir auf diese Fragen eine Antwort haben und dass diese Antwort in der Person Jesu Christi begründet ist. Aber sie bleibt nur so lange, sie bleibt unkonkret, wenn wir diese Person gar nicht so richtig kennen. Oder wenn wir sie nur theoretisch kennen, aber nicht mit dieser Person, nicht mit Jesus wirklich leben. Und deshalb möchte ich uns heute, also auch mir, noch einmal nahebringen, was es heißt, mit Jesus zu leben und was er aus deinem und aus meinem Leben machen kann. Stell dir mal vor, Jesus hätte recht, wenn er genau das sagt. Muss ich mal gucken? Ja. Aus Johannes 7, da heißt es von Jesus: Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Stell dir mal vor, das würde stimmen. Jesus spricht den Leuten Mut zu. Ja, mehr noch, er spricht denjenigen, die wirklich Durst haben, zu, dass ihr Lebensdurst, die tiefe Sehnsucht nach Leben, dass dieser Durst endlich gestillt wird. Er tut dies an einem besonderen Ort im Tempelgelände. Er tut dies auf einem bestimmten Fest, das ist das Laubhüttenfest, eines der drei höchsten Feste der Juden, auf Hebräisch Sukkot. Wird demnächst gefeiert, Ende September, Anfang Oktober, so etwa parallel zu unserem Erntedankfest. Ein Fest der Erntezeit. Aber dieses Fest ist etwas Besonderes, sehr lebendiges Fest. Was wir vielleicht da abgucken können, aber ich denke mal, hier in Hand ist das keine Frage, die können nämlich ausdauernd und gut und lustig feiern, wenn sie so ein Gottesdienstfest machen, begehen. Dauert übrigens 7 Tage lang. Ich weiß nicht, ob ihr das mit eurer Gemeinde schon mal gemacht habt, vielleicht auf einer Freizeit. Das kann ja gut sein, dass ihr mal 7 Tage zusammen wart auf irgendeiner Freizeit. Die feiern jetzt Gottesdienst, müsst ihr euch vorstellen, 7 Tage lang. Und einen 8. gibt es noch zum Abspann obendrein, denn dann muss man sich erstmal vom Feiern wieder erholen, so wie wir das von Weihnachten kennen, dass man dann auch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder einzukriegen. Aber hier eine ganze Woche lang Party. Ein gemeinsames Event, aber nicht nur zu einem oberflächlichen Spaß, sondern Gott war mittendrin in diesem Feiern, in diesem lebendigen Danken. Ihm gilt das Lob, der Dank und die Freude am Leben. Gott selbst hat dieses Fest so angeordnet. 7 Tage lang sollen sie feiern und fröhlich sein vor ihrem Gott. In diesen 8 Tagen bauen sich die Juden auch heute noch, zumindest die Kinder, Hütten aus Ästen und Laub und wohnen in einem Art Zelt. Das Laubhüttenfest hat 3 wichtige Dinge. Das erste, wie gesagt, es ist ein Dankfest. Man feiert eben das Leben und weiß genau, dieses Leben kann ich mir nicht selbst erwerben und schaffen durch meine Leistung, durch das, was ich kann, sondern dieses Leben ist ein einziges Geschenk von Gott her. Und das ist wunderbar, dass ich dafür dankbar sein kann. Naja, wir stöhnen häufiger über die Ernte, nicht unseres Lebens. Das kann passieren. Man sagt ja, wer nicht über die Ernte klagt oder über das Wetter klagt, der ist kein richtiger Bauer. Der fehlt nämlich immer irgendetwas. Aber man könnte eben viel mehr darüber hoffen und singen, was man hat und nicht das, was einem nun angeht und Schwierigkeiten bereitet. Haben wir ja auch am Anfang gesungen, du gibst mir Rückenwind. Nicht? Viel schneller haben wir den Gedanken beraten, du bläst mir jetzt den Sturm von vorne ins Gesicht, aber du gibst mir Rückenwind, ist eine Verheißung. Gott hat alles, was wir zum Leben brauchen. Und das Zweite ist, an diesem Fest, man dachte an die Knechtschaft in Ägypten zurück, aber vor allem daran, dass Gott einen befreit hat zum Leben. weil man eben nicht alleine aus sich selbst heraus leben kann, sondern dieses Leben Gott verdankt, ist man in einer ersten Phase seines Lebens ganz bestimmt gebunden und unfrei. Aber Gott will dich und mich da herausholen und Freiheit schenken, neuen Lebensraum, dass wir diesen Lebensraum entdecken. Und der dritte Aspekt ist der, dass Erlösung kommen wird noch. Dass dieses Elend, was wir ja in diesem Leben haben und worunter wir ja auch leiden, in vielfältiger Form leiden, dass hier der Messias diesem Leiden ein Ende setzen wird. Und dann hält man Ausschau nach diesem Messias. Die Hütten zeigen an, das Leben ist nur vorläufig. Wir sind unterwegs zum Heil und der Messias wird es uns bringen. Und dann las man zu dieser Zeit einen besonderen Psalm, den Psalm 118, der alle diese Aspekte enthält. Und diesem Psalm ist dann eben auch von dem Messias die Rede. Dieser Messias ist der Eckstein, an dem ich mein Leben festmachen kann. Dieser Psalm, den las man jeden Morgen. Und dann gab es zu dem Laubhüttenfest ein ganz bestimmtes Ritual. Jeden Morgen stieg ein Priester vom Tempel zum Teich Siloa, wurde dort mit drei Trompetenströsen begrüßt und schöpfte Wasser. Haben wir den? Ich glaube, wir sind da, Hammann. Den gibt es heute noch. Kann man, wenn man nach Jerusalem kommt, kann man die Reste noch sehen. Die sind ausgegraben worden. Der Teich Siloa liegt im Schatten des Tempelbergs und sein Wasser hatte schon von Anfang an eine geistliche Bedeutung. Dieses Wasser brachte man zusammen mit Wein als ein Trankopfer Gott dar und das Volk begleitete jubelnd und tanzend diese Zeremonie. Und nur am Laubhüttenfest durften die männlichen Juden mit in den Priestervorhof und gemeinsam um den Altar laufen. Und dann sang man diesen Psalm 118. Hier ein kleiner Ausschnitt. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und dann hat man sich das so immer zugesungen. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage das Haus Aaron, das sind die Priester, seine Güte währet ewiglich. Haben die dann wirklich gerufen. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. Das sind auch wir jetzt. Hier in Hand sind wir diejenigen, die das sagen, seine Güte währet ewiglich. Das sagt die ganze Gemeinde. Und dabei wedelten die dann mit Palmzweigen. Und während man dann das Trankopfer darbrachte, wurde das Wort aus Jesaja 12 zitiert. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und damit freute man sich schon auf die messianische Heilszeit, in der alle Lebenssehnsucht gestillt, aller Lebensdurst einmal gelöscht wird. In dieser Zeit sollte das Wasser, ein Bild, jetzt für den Heiligen Geist auf das Volk ausgegossen werden. Darauf wartete man, darauf freute man sich. Also jeden Tag, 7 Tage lang, eine geistliche Polonaise um den Altar. Da war jetzt einiges los. Am 7. Tag aber zog man 7-mal um den Altar herum, also jeden Tag einmal und am 7. Tag 7-mal. Und deshalb war das auch ein großer Festtag. Bibelkenner, ich denke hier in Hand, kennt ja ganz ausführlich die Bibel. Das passierte ja schon mal, nicht, dass man 7-mal um etwas herumzog und dann am letzten Tag 7-mal. Ja, ganz genau. Wunderbar, das kann ich laut sagen. Und dann passierte was, nicht? Das passierte was, die Mauern stürzten ein. Und das sollte jetzt auch passieren, damals wie heute in unserem Leben, dass unsere Mauern einstürzen und etwas Besonderes passiert, dass Gott diese Welt vollendet. Man bat an diesem Tag besonders für Regen. Ja, im Moment haben wir das nicht so. Aber es geht Wir merken das immer um Wasser und um das Stillen von Durst. Denn Wasser hat hier eine geistliche Bedeutung. Das ist ja ganz schön schlimm, wenn man kein Wasser hat. Und in vielen Gegenden unserer Erde haben wir Wassermangel. Kaum vorstellbar, aber ohne Wasser können wir nicht leben. Nun, zu Jesus, der Konflikt um seine Person hatte sich zugespitzt. Er lehrte jetzt mitten im Tempel, in der Halle Salomos. Er legte das Gesetz aus und sagte den Menschen, dass sie nach dem Willen Gottes leben sollten. Und das war nun ein Stadtgespräch und da bildeten sich mindestens mal zwei Lager. Die einen sagten, also da könnte etwas dran sein, was der sagt. Vielleicht ist er ja wirklich der verheißene Messias. Unter dieser Gruppe befanden sich gewiss auch solche, die sagten, der ist es. Wir wissen das ganz genau. Und andere wiederum, naja, ich weiß nicht, aber es könnte was dran sein. Und eine andere, entgegengesetzte Gruppe, sagen, das ist ein Spinner. Der kann überhaupt nicht der Messias sein. Wir wissen ganz genau, der Vater, der war nichts Besonderes, der hat Häuser gebaut, so ein Zimmermann da aus Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen, das kann überhaupt gar nicht sein. Das steht gar nicht in der Bibel, dass aus Nazareth jetzt der Messias kommt und dann kommt dieser Jesus daher. Was ist das für ein meschuggener Fisch, der da behauptet, ich bin der Messias? Nein. Und unter dieser Gruppe gab es dann noch einige Extreme, die sagten, nicht nur, dass er verrückt geworden ist und dass man ihn dabei belassen sollte, sondern die sagten, der muss weg. Den bringen wir um. Denn der zerstört unser ganzes Lebenssystem. Der zerstört unsere Macht. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt können wir uns vorstellen, was es heißt, wenn Jesus dann auftritt und genau das sagt, alles lärmt, er muss erstmal für Ruhe sorgen und dann sagt er, wenn jemand Durst hat, hierher, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. War nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass hier die Menschen jetzt ganz wild wurden und diese Gruppen aufeinander trafen. Jesus spricht mit jedem und jeder versucht sich jetzt eine Meinung zu bilden. Es gibt aber eigentlich nur ein Mittel, um zu erfahren, ob Jesus recht hat oder nicht. Man muss das schon ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Mann, der vor einem Wasserloch verdurstet ist in der Wüste. Tatsächlich ist er verdurstet, das heißt nicht ganz, er wäre beinahe verdurstet, aber er konnte die Geschichte dann so weiter erzählen, als man ihm Wasser gab. Der sagte, ich dachte, das wäre eine Fata Morgana. Die ganze Zeit habe ich Luftspiegelungen gesehen. Und dann habe ich gedacht, da ist Wasser, bin darauf zugelaufen, nichts. Und dann die nächste und schon immer wieder und dann war er wirklich vor einem Wasserloch. Da sagt er, du kannst mir hier nichts vormachen, da ist kein Wasser. Dann wäre er bald verdurstet. Das soll uns nicht passieren. Auch nicht das, aber das nahm auch ein glückliches Ende. Und zwar gab es eine Expedition, die war auf zur Amazonasmündung, fuhr sie mit dem Schiff, hatte viel geladen, aber viel zu wenig Wasser. Und dann fuhr sie auf den Amazonas, auf die Amazonasmündung zu und waren am Verdursten. Aber glücklicherweise, so dachten sie, da kommen jetzt Fischerboote. Und dann winkten sie diese Fischerboote herbei und sagten, hallo, wir brauchen Wasser, wir sind am Verdursten, gebt uns etwas Wasser ab. Die Fischer lachten sie aber nur aus und verwiesen auf das Wasser um sie herum. Denn, das wussten die nicht, der Amazonas ist das größte Süßwasserreservoir auf der Erde und spült seine Süßwasserfluten schon 100 Kilometer, weit über 100 Kilometer in das Meer hinaus. Die hätten also die ganze Zeit Wasser schöpfen können, vom Boot aus und wären nicht mehr durstig gewesen. Ob uns das auch so gehen kann? Dass wir unsere Sehnsüchte zwar kennen, wissen, uns fehlt etwas in unserem Leben, haben Durst bis zum Vertrocknen, aber wir trinken nicht. Wir nehmen dieses Lebenswasser, wir nehmen Jesus gar nicht in Anspruch. Und das wären jetzt verschiedene Schritte, die wir miteinander gehen dürfen. Das erste, zu Jesus hin. Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen. Wenn ich also das Bedürfnis habe und wirklich Not leide, warum nicht zu Jesus gehen und es einfach mal ausprobieren? Dann sagt Jesus noch etwas Besonderes. Er soll glauben, wie die Schrift sagt. Das ist nun ein entscheidender Schritt weiter, bei Jesus zu sein und ihm dann auch zu glauben, was er mir sagt. Und nicht das zu denken, Jesus müsste jetzt genau das tun, was ich denke, wie ich jetzt meinen Durst gelöscht bekomme, wie meine Not zu beseitigen ist. Der weiß es nämlich viel besser, wie ich aus dem Sumpf, aus der Misere herauskomme. Und das Schöne ist, er hat einen Plan für das Leben. Er kann tatsächlich Beziehungen heilen, er kann deine Süchte bewältigen, er kann deine Sorgen auf seine Schultern laden und er kann auch alle deine Verletzungen heilen. Er kann das. Ich kann das nicht, aber er ist derjenige, der es kann. Schwer zu verstehen. Eigentlich wollen wir ja selbst irgendetwas leisten und machen. Ich habe am Anfang gesagt, so ganz Rentner bin ich nicht. Ich unterrichte tatsächlich noch an einer Schule. Und ich bin dankbar dafür. Ich habe nämlich eine besondere Schule in Wuppertal, ist das, ein Weiterbildungskolleg. Die wählen freiwillig Religionsunterricht. Das tun gar nicht so viele. Ich darf dann da Religion unterrichten. Und dann habe ich eine Klasse, da wird der Stepper mich drum beneiden, von etwa Durchschnittsalter 30 Jahre. Und diese Klasse oder dieser Kurs besteht aus 4 Schülern. Wir sagen Studierenden. Und das kommt dann mehrfach vor. Unsere ganzen Stunden sind ein einziges Glaubensgespräch. Kann ich mir vorstellen. Denn von den 4 Schülern fallen auch schon mal 2 weg. Die kommen dann nicht. Und dann wird ein sehr persönliches Gespräch. Herrlich ist das. Und da merke ich, dass diese Menschen wirklich auch, dass alle Menschen Sehnsucht nach Gott haben. Wir denken ja immer, da kommt keiner zu uns in die Gemeinde oder mich spricht keiner an, deshalb wollen die gar nichts von Gott wissen. Aber tatsächlich haben diese jungen Menschen, deren Leben gar nicht so einfach verlaufen ist, nicht? Sonst hätten sie ja nicht den zweiten Bildungsweg gewählt, Sehnsucht danach, Fragen auf ihre Antwort zu bekommen. Wir hatten, das war Freitag der Fall, ein besonderes Thema. Es ging eigentlich, das hört sich ziemlich trocken an, um den Sühnetod Jesu. Also warum ist Jesus für uns am Kreuz gestorben? Würde man sagen, na, das interessiert die nun wirklich nicht. Aber wir kamen ganz rasch ins Gespräch. Erstmal die Frage, warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Dann kam die ganz schnell drauf, ja, der musste unsere Strafe tragen. Dann sagte ich, ja, wie ist das denn mit Strafe? Muss Strafe sein? Und dann sagte eine Schülerin sofort, Strafe muss sein. Das, was der Mensch jetzt nun gemacht hat, dafür soll er nun auch büßen und das wieder gut machen. Und über viele Umwege kamen wir dahin. Wir haben uns dann lange darüber unterhalten. Ich habe dann einige Beispiele gebracht, wo Menschen bestraft wurden. Vielleicht zur Zeit, ich bekenne mich dazu, die Biografie von Otto Walkes. Der hat eine Biografie geschrieben. Der ist selbst auch kein Christ, aber ist in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und hat da viel an Strafen erlebt. Das hat ihn da irgendwie rausgebracht. Und ich habe dann eine besondere Geschichte, erzähle ich gleich nach dem Gottesdienst, ist jetzt vielleicht nicht dran, da rausgebracht, dass er eine Strafe getragen hat, die ihm seine Mutter auferlegt hat, die er gar nicht einsah und die ihn eigentlich viel weiter wegbrachte von Gott, als irgendwie zur Einsicht, dass er da was falsch gemacht hat. Ja, darüber haben wir dann gesprochen und dann haben wir gesehen, was ist denn, wenn jemand diese Strafe, die ich gar nicht tragen kann, übernimmt? Was folgt daraus? Und dann wurde ein Begriff ganz deutlich, die Dankbarkeit. Sukkot, Laubhüttenfest, nicht? Dankbarkeit. Dankbar für das Leben. Wenn jemand die Strafe für mich übernimmt, die ich gar nicht tragen kann, die mein Leben kaputt, dass ich für etwas, was mein Leben kaputt gemacht hat, selbst die Verantwortung übernehme, das funktioniert nämlich gar nicht so. Es funktioniert aber, wenn ich aus dieser Gnade heraus leben darf und wenn Jesus sagt, ich übernehme das. Ich übernehme deine Schulden. Und dann kommt es dann auch unter Menschen zur Geschwisterlichkeit. Stell dir vor, dass Brüder endlich Brüder sind, spürst du, dass wir damit nicht alleine sind. Ja, wo ist denn dieser Jesus? Hält er sich versteckt im Verborgenen? Spricht er mich vielleicht an, wenn ich hier, habt ihr Wälder hier? Ja, durch den Wald gehe und dann kommt eine Stimme von oben und sagt, hallo, ich habe dir was zu sagen. Kann passieren. Aber in der Regel spricht Gott, das gefällt ihm so, durch uns, durch die Menschen, die dieses lebendige Wasser in sich aufgenommen haben. Und das sagt Jesus ja auch hier, wer mich glaube, die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bist du dann, der als Wasserspender unterwegs ist. Ein befreundeter Pastor von mir, der auch ins Rentenalter gekommen ist, der erzählte letztens eine Geschichte. Und zwar hat er eine OP vor sich gehabt. Er hatte Angst davor. Ist klar, ich weiß nicht, vielleicht haben einige von uns auch schon mal sowas erlebt, aber ist keine einfache Sache. Man ist dann eben wirklich nackt, man hat dieses OP-Hemdchen an, man weiß nicht, was passiert. Ich habe mir fest vorgenommen, ich sage meiner Anästhesistin, wenn sie mich nicht wieder aufwecken, dann spreche ich kein einziges Wort mehr mit ihnen. Aber ob ich so viel Humor noch habe, weiß ich nicht. Jedenfalls, er lag da mit seinem Hemdchen und die Menschen um ihn herum, diese Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger, die hatten ja alle Masken auf. Sahen ziemlich unheimlich aus, obwohl sie ja grün gekleidet waren. Und dann stand er da. Und dann kam jemand auf ihn zu, ein Dunkelhäutiger, noch ein bisschen fremder, kam auf ihn zu, hatte auch eine Maske auf, guckte ihn an und sagte, ich kenne Sie. Ich kenne Sie. Ich war schon so oft bei Ihnen in der Predigt, im Gottesdienst. Ich habe Sie gehört, ich kenne Sie. Und wissen Sie was? Ich bin Ihr Arzt, ich passe auf Sie auf. Ich passe auf Sie auf. Und dann wusste er auf einmal, Gottes Menschen sind überall. Und gerade dann, wenn ich sie brauche. Du bist ein Gott, der mich sieht, so ist die Jahreslosung. Ich passe auf sie auf. Das Johannesevangelium spannt einen weiten Bogen. Da haben wir am Anfang die Aussage über Jesus. Er, das Wort, also Jesus, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und dann kommen all die Geschichten, die wir auch aus dem Johannesevangelium kennen und Jesu reden. Und in Johannes 17, da betet Jesus für die Seinen, für seine Freunde. Und da heißt es Folgendes: Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Merkt ihr? Diese Herrlichkeit Jesu, von der am Anfang die Rede war, dass in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, geht über auf seine Gemeinde, geht über auf euch hier in Hand und wer euch sieht, sieht den, der euch gesandt hat. In jeder Situation des Lebens. Und da mag man noch von sich so klein denken und sagen, was bin ich denn schon? Beruflich, privat oder sonst irgendwie oder hier in der Gemeinde. Nein, für Gott bist du sein bevorzugtes Eigentum, erwählt, begnadigt und berufen zum Dienst in dieser Welt. Und in dir spiegelt sich seine Herrlichkeit. Und in der Gemeinde? Stell dir vor, dass Brüder endlich Brüder sind, spürst du, dass wir damit nicht alleine sind. Und dann sagt Jesus uns, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und daraufhin ein Prosit zum Wohlsein oder Hebräisch Lachaim auf das Leben. Amen.